18.11 Uhr. Zum Beginn unserer Sendung schauen wir aktuell nach Minnesota, wo die Gewalt weiter eskaliert. Dort ist zum zweiten Mal ein Demonstrant ums Leben gekommen. Er wurde von einem Bundespolizisten erschossen. Allerdings sind die Begleitumstände nicht ganz eindeutig. Colin McMahon ist unser Kontrafunk-USA-Korrespondent. Colin, was genau ist dort passiert?
Ja, hallo Silke. Also am Samstag gab es Demonstrationen in Minneapolis gegen die Präsenz der ICE und Grenzschutztruppen, die ja dort gegen illegale Einwanderer vorgehen sollen. Und dabei kam es zu einer Situation, wo ein 37-jähriger Krankenpfleger sich in eine polizeiliche Aktion eingemischt hat. Eine junge Dame hatte die Polizei behindert und sollte festgenommen werden. Und dieser Alex Pretty hat die Polizisten dann angegriffen, wurde mit Reizgas besprüht und dann kam es zu einer Auseinandersetzung. Und die Beamten haben festgestellt, dass der junge Herr bewaffnet war. Und in dessen Folge löste sich anscheinend ein Schuss und die Beamten reagierten in Notwehr und haben den Alex Pretty erschossen. Das ist so die Faktenlage und was die Mainstream-Medien daraus gemacht haben, das wissen wir auch.
Wie ging es denn dann weiter oder wie ist die Lage dort jetzt aktuell?
Ja, also diese Mainstream-Reaktion, die wir gesehen haben, wo von Erschießung oder Hinrichtung gesprochen wird, das hat natürlich nicht dazu beigetragen, die Stimmung zu beruhigen. Also in der Nacht wurden ICE-Beamte in Minneapolis gejagt. Das sind ja auch Menschen aus Fleisch und Blut, die müssen ja auch irgendwo schlafen und wohnen. Das heißt, die wohnen in Hotels. Oft in der Hilton-Kette anscheinend. Und diese Hotels werden dann ausfindig gemacht und gestürmt, regelrecht. ICE-Beamte werden in Restaurants umzingelt und dann gehindert, das Lokal zu verlassen und bedroht. Und genauso in mindestens einem Hilton-Hotel. Dabei kam es auch zu einem Vorfall anscheinend, wo einem ICE-Beamten ein Finger abgebissen wurde. Also die Eskalation, die ist noch im vollen Gange und leider gießt der Bürgermeister Jacob Frey und der Gouverneur Tim Walz weiterhin noch Benzin ins Feuer.
Da bin ich bei meiner nächsten Frage. Das sind bedrohliche Schilderungen. Wird sich die Lage noch weiter zuspitzen? Also ist mit weiteren schweren Ausschreitungen zu rechnen? Und wenn, wie lange werden diese andauern?
Ja, ich glaube schon. Also sowohl Frey wie Tim Walz haben ja schon die ICE als Gestapo und als quasi Faschisten bezeichnet, die ihre Stadt besetzen würden, weil sie Illegale abschieben wollen. Und das ist natürlich eine Betrachtungsweise. Wer für diese Open Borders Politik ist, der findet jede Art von Abschiebung natürlich grenzfaschistisch. Und wer ein Trump-Wähler ist und dafür gewählt hat, dass die Grenzen gesichert werden, dass die Illegalen abgeschoben werden, der unterstützt in dem Fall ICE und die Border Patrol. Aber wie es jetzt weitergeht, das wissen wir natürlich nicht. Die Trump-Regierung scheint aber nicht klein beigeben zu wollen. Also 2020 hatten wir in Minneapolis ja schon diese George Floyd Black Lives Matter Bewegung, wo die Trump-Regierung sich eigentlich sehr lange zurückgehalten hat, gesagt hat, das ist euer Problem vor Ort, wir wollen nicht hier einen Bürgerkrieg in einem Wahljahr lostreten und etwa die Nationalgarde oder das Militär schicken. Und in diesem Fall Trump 2 ist ja doch sehr anders. Da geht es gleich hart zur Sache. Da wird gleich dagegen geschossen. Sie haben ihre Lektion gelernt aus der ersten Amtszeit. Und Trump hat jetzt soeben den Grenzbeauftragten Tom Homan ernannt, um die Situation in die Hand zu nehmen. Und der FBI-Chef Kash Patel hat angekündigt, die Netzwerke, die dahinter stehen und die Finanzierungsnetzwerke mit dem FBI untersuchen zu wollen.
Wir lesen nun in vielen Medien, Alex Pretty war Krankenpfleger. Kann man ein bisschen mehr noch zu seinem Hintergrund sagen?
Ja, viel wissen wir nicht über ihn, aber es wird natürlich dieses Bild suggeriert, genauso wie bei der Renee Good, die am 7. Januar zu Tode kam, als sie einen Polizisten anfuhr und schwer verletzte. dass das auch nur eine Mutter von drei Kindern gewesen sei. Das sind organisierte Demonstranten. Also es finden seit einem Monat organisierte, quasi aufstandsartige Krawalle statt gegen ICE. ICE-Beamte werden gedoxt, werden verfolgt, werden systematisch über Signalgruppen gestalkt, ausfindig gemacht, ihre Nummernschilder illegalerweise festgehalten und veröffentlicht, damit man diese Leute aufspüren kann. Und bedrohen, versuchen aus der Stadt zu jagen. Die Trump-Regierung, die wird sich das, glaube ich, nicht gefallen lassen können.
Was hat denn die Regierung von Gouverneur Tim Walz damit zu tun? Wie hat sie reagiert?
Tim Walz war ja stark in der Kritik wegen dieser unglaublichen Korruptionsaffäre um die somalische Gemeinde dort, wo erst Corona-Hilfen, Speisen für Kinder und dann jetzt Kita-Gelder und Gelder für autistische Kinder zum Beispiel in Millionen, Milliardenhöhe abgezweigt wurden. Also Trump redet schon von 20 Milliarden Dollar, die da veruntreut sein sollen. Walz war daran beteiligt. Er hat das zumindest billig in den Kauf genommen oder geschehen lassen. Es gab ja bereits Whistleblower-Gruppen in seiner eigenen Regierung, die seit Jahren versucht haben, darauf hinzuweisen. Und Walz hat das alles ignoriert. Die Republikaner werfen den Demokraten vor, dass das eine Art Geldwaschmaschine ist, dass damit wieder Gelder in die Parteikoffer gespült werden sollen aus dieser somalischen Gemeinde, die ja relativ im Block demokratisch stimmt unter der Leitung der Abgeordneten Ilhan Omar mit ihrem Terrorismus-Hintergrund. Walz musste jetzt ankündigen, nicht mehr weiter zu kandidieren für den Gouverneur. Also er ist eigentlich schon gescheitert und musste damit jetzt quasi mit strafrechtlicher Verfolgung oder zumindest Aufdeckung und Aufklärung rechnen. Und da kommt es ihm vielleicht auch zu Pass, dass dort jetzt die Situation abgelenkt wird und diese Krawalle entstehen.
Wir hatten eben schon mal kurz drüber gesprochen. Da steht offenbar ein gewaltiges NGO-Netzwerk dahinter. Was genau ist darüber bekannt? Wie ist dieses Netzwerk organisiert?
Ja, das ist das Faszinierende. Während die Mainstream-Medien bei uns alle über die angebliche Hinrichtung des angeblichen Krankenpflegers sprechen, haben Alternativjournalisten sich gleich ins Zeug geworfen und da Unglaubliches ans Tageslicht gefördert. Der junge Journalist Cam Higby hat das fast ganz im Alleingang gemacht. Das war, wir erinnern uns, wir hatten mit dem Kontrafunk drüber gesprochen, als Trump ein Meeting im Weißen Haus hatte im September, als er Alternativjournalisten versammelt hatten und Experten und die Antifa zur Terrororganisation erklärt hatten. Also da waren so Leute wie der Antifa-Experte Andy Ngo, aber auch Alternativjournalisten wie eben Cam Higby oder Jack Posobiec, die jetzt dort vor Ort sind. Der Alternativjournalist James O'Keefe ist auch dort. Die haben wirklich innerhalb von wenigen Stunden die Signalgruppen ausfindig gemacht. Die sind militärisch organisiert, diese Antifa-Gruppen, die gliedern die Stadt in Zonen auf, in Sektoren und haben verschlüsselte Chatgruppen, die auch durchgewechselt werden, die wieder gelöscht werden, damit man sie nicht so gut nachverfolgen kann, haben also Türschwellen, damit da nicht jeder x-beliebige reinkommt und so weiter. Die Journalistin Laura Loomer hat gerade eben gepostet, dass es auch ein europäisches Netzwerk dahinter steckt zwischen dieser Ausbildung und diesen Training-Camps für diese Aktivisten oder Aufständische dort. Es gibt eine Schweizer Gruppe namens Nonviolent Peace Force, die anscheinend auch diese Trainings macht. Und die wird teilweise auch finanziert von der deutschen Bundesregierung, von German Humanitarian Assistance und vom zivilen Friedensdienst, die ja vom Entwicklungsministerium finanziert werden.
Das ist ein spannender Hinweis, denn was bedeutet das alles für Europa? Also welche Schlüsse können wir jetzt daraus ziehen?
Naja, jenseits von der amerikanischen Steigerung, die jetzt sicher stattfinden wird und auch die juristische Aufarbeitung, zeigt uns das doch, was uns bevorsteht, wenn es in Deutschland tatsächlich irgendwann mal einen konservativen Regierungswechsel geben sollte. Ja, also wenn man sich vorstellt, sagen wir mal, Sachsen bekommt eine AfD-Regierung und dann haben wir eine Stadt Leipzig mit einer großen Antifa-Szene und einer Polizei, die von der dortigen linken Regierung dominiert wird. Und dann werden wir vielleicht auch Situationen haben, wo zum Beispiel eine Landespolizei mit einer städtischen Polizei in Konflikt gerät. Also solche Szenarien sind in Deutschland durchaus denkbar. Und dass die Antifa sich darauf vorbereitet, was sie als den Tag X sehen, also eine Regierungsbeteiligung der für in ihren Augen Nazi-Partei AfD, da hat der leitende Aktivist dieser linken NGO-Szene, Arne Semsrott, ein Buch darüber geschrieben, Machtübernahme, in dem er zuerst also legale und friedliche Wege der Opposition im Falle einer AfD-Regierung aufzeichnet, zum Beispiel durch Lawfare, durch die neue deutsche Richtervereinigungen oder die linken Anwaltsvereine. Aber in seinem Schlusskapitel ganz klar dafür plädiert, dass die Linke anfangen soll, sich an der Waffe auszubilden. Und das sind Probleme, die vielleicht auch in Deutschland auf uns zukommen werden.
Vielen Dank an Colin McMahon für diese Einschätzung. Mit unserem USA-Korrespondenten sprach ich über die aktuelle Lage in Minnesota. Hier ist 18:20, das Abendjournal im Kontrafunk.